das ist ja für mich immer hier so Heimspiel eigentlich auch. Ne? Es ist geistliche Familie und biografische Familie beieinander. Das ist wunderbar und ich freue mich wirklich. Ich habe so jetzt in den letzten Wochen so zwei so eine Homecomings, wie man auf Neudeutsch sagt. Ich war vor zwei Wochen in Biberach in meiner ersten Gemeinde bei den Baptisten. Da war eine Kindersegnung, da war ich eingeladen. Das war mein erster Gottesdienst, seitdem ich gewechselt bin nach Ulm. Das war sehr emotional und sehr aufregend. Und heute Morgen, Verena hat mir auch gefragt, bist du auch aufgeregt? Ich habe gesagt, ach, heute geht schon wieder etwas, aber ich freue mich ganz einfach, wieder bei euch zu sein, zu diesem Gottesdienst. Und in Zeiten wie diesen, stürmische Zeiten, das Lied passt ja auch gut, ist immer so die Frage, okay, was macht man? Man kann sich ganz, ganz viel Gedanken machen. Aber ich denke, eine Sache, die immer gut ist in diesen Zeiten, ist zu beten. Und deswegen können wir jetzt einfach den Psalm 143 uns vor Augen führen. Ich habe heute diesen Predigt unter diese Thema Buße, Bewahrung und Begleitung gesetzt. David auch betet in stürmischen Zeiten im Psalm 143. Herr, höre mein Gebet, merke auf mein Flehen. Erhöre mich, jetzt muss ich, Entschuldigung, könnt ihr gar nicht mitlesen. Ah, jetzt, genau. Also nochmal. Erhöre mein Gebet, merke auf mein Flehen. Erhöre mich in deiner Treue, in deiner Gerechtigkeit. Gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein Lebendiger gerecht. Denn der Feind verfolgt meine Seele, tritt zu Boden mein Leben. Lässt mich wohnen in Finsternissen gleich den Toten der Urzeit. Mein Geist ermattet in mir, mein Herz ist erstarrt in meinem Innern. Ich gedenke der Tage der Vorzeit, überlege all dein Tun, ich sinne nach über das Werk deiner Hände. Zu dir breite ich meine Hände aus. Gleich einem lechzenden Land schmachtet meine Seele nach dir. Schnell erhöre mich, Herr, es verschmachtet mein Geist. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir, sonst bin ich denen gleich, die zur Grube hinabfahren. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Rette mich, Herr, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, leite mich in ebenes Land. Um deines Namens willen, Herr, belebe mich. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. In deiner Gnade vernichte meine Feinde und alle Bedränger meiner Seele lass umkommen, denn ich bin dein Knecht. Dieser Psalm ist der letzte der sogenannten sieben Bußpsalmen, von denen David sechsmal der Autor ist. Es ist ein Gebet Davids auch in herausfordernden Zeiten. Er spricht von den Verfolgungen durch seine Feinde, die ihm zusetzen und wie er sich absolut schwach und kraftlos fühlt aufgrund dieser Umstände. Er ist am Ende. Und ich habe keine Ahnung, wie du heute Morgen hier sitzt. Ob es für dir vielleicht auch ähnlich geht, dass du sagst, hey, aufgrund dieser ganzen Situation auch um uns herum, man hört immer wieder die Kriegsnachrichten aus Israel, aus der Ukraine, Inflation, Zukunftsängste, all diese Sachen, dass du sagst, meine Seele fühlt sich auch matt. Meine Seele ist auch erschöpft. Ich weiß im Moment auch nicht, was ich tun soll. Wir werden angegriffen. Nicht unbedingt immer persönlich, aber seelisch einfach. Viele Dinge, die uns immer wieder belasten und herausfordern. Worauf vertrauen wir in diesen Zeiten? Was hilft noch? An wen wenden wir uns? Natürlich, wir sagen immer wieder, klar, an Gott. Aber wie wenden wir uns an Gott? Manchmal doch so, jetzt hilf mal schnell, Gott. Jetzt mach doch mal endlich, hilf uns da raus. Aber der Beginn des Psalms macht eine Herzenshaltung Davids klar, die sich durch sein ganzes Leben zieht. Er wendet sich bewusst an Gott und er hat auch eine ganze Menge an Bitten und eine ganze Menge an Sachen, die er vor Gott bringt. Aber er ordnet erstmal die Verhältnisse. Er bittet Gott zuallererst darum, dass er mit ihm nicht abrechnet. Dass er mit ihm nicht ins Gericht geht. David tut Buße. Er richtet seinen Blick und den Fokus ganz auf Gott. Er kehrt um von falschen Ideen, von eigenen Wegen, von einem falschen Selbstbild. Vielleicht dreht er sich einfach nur um, dass er sagt, meine Güte, ich gucke die ganze Zeit auf meine Probleme und Schwierigkeiten, Aber ich sollte doch auf Gott gucken. Ich sollte doch meinen Blick mal wieder zu Gott heben und ihm mir vor Augen führen. Denn David weiß auch, hey, wenn Gottes Gericht kommt, dann trifft es nicht nur die Hamas-Terroristen. Dann trifft es nicht nur irgendwelche Kriegstreiber oder irgendwelche Leute, die sich am Leid anderer bereichern. Dann trifft es nicht nur Politiker oder meinen Chef, sondern es wird auch mich treffen. Denn ich bin ja auch nicht so gerecht und so gut, wie ich immer denke. Ich bin ja auch nicht so heilig, wie ich mich manchmal vielleicht darstelle oder wie andere das von mir denken. Ich kann genauso wenig wie auch der böseste Mensch auf dieser Erde vor Gott bestehen. Auch ich brauche seine Gnade, ich brauche seine Vergebung, seinen Zuspruch, seinen Freispruch. Und deshalb spricht auch David von Gottes Gerechtigkeit und von Gottes Treue. Sozusagen sagt er, Gott, weil du gut bist und weil du treu bist in allen Umständen, darum kann ich mich überhaupt an dich wenden. Weil du der bist, der uns vergibt, darum kann ich zu dir kommen. Denn ich selber, ich habe nichts vorzuweisen. Ich kann dir nichts bringen. Doch du bist der, der in allen Zeiten zu mir steht. Du bist der, der bei den Menschen ist, die dich ernsthaft suchen, die immer wieder ernsthaft nach dir fragen. Du bringst die Dinge zurecht. Mit diesem Bewusstsein kann ich beten und dir auch alles hinlegen. Und zwar nicht, weil ich gut bin, sondern weil du gut bist. Und darum danke ich dir dafür, egal wie meine Situation aussieht, dass ich immer wieder zu dir kommen kann und dass du der bist, mit dem ich reden kann und dass du der bist, der handeln kann. Jesus beginnt seine Verkündigung vom Reich Gottes auch mit diesem Tut Buße. Kehrt um, richtet euren Fokus wieder auf Gott aus. Und auch Paulus schreibt im Römerbrief, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und auch, wir hatten in dieser Woche Reformationstag, die erste These dieses Herrn hier, Martin Luthers, sie lautet so, das ganze Leben ist Buße. Unser ganzes Leben ist Buße im Sinne von immer wieder umkehren, immer wieder neu den Fokus richten, immer wieder das Navi mal neu einstellen und sagen, stimmt, Gott ist da. Stimmt, ich stehe vor Gott. Stimmt, Gott, ohne dich geht nichts. Wir haben vor Gott nichts vorzuweisen. Und das ist etwas, was uns einladen soll, immer wieder neu. Auch uns, die wir vielleicht schon ganz, ganz lange Christen sind, ganz, ganz lange dabei sind, zu sagen, stimmt, ich möchte mich erstmal umdrehen. Weg von allem, was mich beschäftigt. Weg von diesen ganzen Problemhaufen. Weg von den ganzen Nachrichten, die mich überfluten und quasi erschlagen. Hin zu dir. Du Gott, du hast Treue. Du hast Vergebung. Du hast Gerechtigkeit. Sind wir uns immer wieder bewusst, dass wir in völliger Abhängigkeit von Gott leben? Immer wieder. Ja, theoretisch wissen wir das vielleicht, aber innerlich wissen wir das wirklich, dass wir sagen, stimmt Gott, von dir bin ich abhängig und nicht, ich schaue erstmal, was ich alleine machen kann und wenn es nicht mehr geht, dann wende ich mich nochmal an dich. Buße heißt Beziehungswiederherstellung, kann man sagen, mit Gott. Eine Verbesserung, nicht durch mich, sondern durch Gott. Zurückbesinnen, neu ausrichten, gerade rücken. Er allein ist Gott. Und ich bin's nicht. Und auch kein anderer Mensch auf dieser Welt. Was uns absolut entlasten kann, zu sagen, nicht irgendwer hier hat die Macht. Nicht Terroristen, nicht Präsidenten, nicht Kriegstreiber, nicht Chefs, nicht Reiche. Er hat die Macht. Er hat alles in der Hand und er bestimmt auch, was passiert und kein anderer. Und in Bedrängnis und Not, da wird uns das eigentlich am meisten erstmal sichtbar, zu sagen, meine Güte, wie wenig habe ich mein Leben doch wirklich selber in der Hand? Wie wenig kann ich wirklich an so vielen Stellen machen? Ich brauche doch wirklich jemanden, der mir beisteht. Und darum bittet David in dieser Zeit um Bewahrung. Sein Feind verfolgt ihn und er tritt sein ganzes Leben mit Füßen. Und David, der hatte nicht nur einen Feind, der hatte ganz viele Feinde. Sein ganzes Leben war durchzogen von kriegerischen Auseinandersetzungen. Und sein größter Feind sozusagen, Saul, stellte ihm immer und immer wieder nach über 10 Jahren Verfolgung. Später sogar sein Sohn Abschalom, der auch David verfolgt. Das ganze Leben, obwohl er ein Mann ist, der immer mit Gott geht, immer wieder von Herausforderungen gekennzeichnet, immer wieder von Schwierigkeiten. Wen er hier konkret in dem Text meint, wissen wir nicht. Aber diese ganze Verfolgung, dieser ganze Druck, der laugt David völlig aus. Er muss sich in finsteren Höhlen verbergen. Er wohnt nicht in seinem Palast. Er sagt sogar, ich fühle mich mit dieser Situation eigentlich den Toten viel näher als den Lebenden. Er ist schlapp, er ist ausgebrannt und sein Geist, seine von Gott geschenkte Lebenskraft ist ganz matt, sein Herz erstarrt. Vor Schreck, vor Erschöpfung, Verzweiflung macht sich breit. David geht so, vielleicht geht es uns manchmal so, dass wir sagen, in diesen Zeiten hilft kein, jetzt reiß dich mal zusammen. Da hilft kein, mach du doch mal selber oder so. In diesen Zeiten brauchen wir jemanden, der uns zur Seite steht. Wir brauchen jemanden, der uns unterstützt, jemanden, der stark ist, jemanden, der helfen kann, jemanden, der einschreitet. Und David erinnert sich daran und David denkt nach und sagt, ich will mir wieder vor Augen führen. Hey, ich glaube doch an Gott. Ich bin doch mit dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, unterwegs. Ich will mir wieder diese großen Taten Gottes vor Augen führen. Ich will darüber wieder nachdenken. Die Texte hat David vielleicht alle schon mal gelesen, hat er alle schon mal gehört gehabt, aber er hat gesagt, das bringt ja nichts, wenn ich es mir nicht wieder vor Augen führe, mir bewusst mache und das auch an mein Herz ranlasse, zu sagen, stimmt, da ist ja der Gott, der der Schöpfer ist. Da ist ja der Gott des Volkes Israel, der uns begleitet hat, der uns durch das Rote Meer geführt hat, der uns in Freiheit geführt hat, der auch in meinem Leben immer schon, immer wieder gewirkt hat. Mensch, stimmt ja. Bei den ganzen Problemen habe ich den ja ganz vergessen. Oder nicht so bewusst dran gedacht, du Gott bist da. Dein Tun ist wirksam. Wie heilsam ist das, was er geschaffen hat. Wie heilsam ist das zu sagen, yes, he can. Dass ich nicht immer die ganze Zeit was machen muss. Stimmt, er kann doch. Es entlastet uns davon, immer zu denken, mir geht's gerade schlecht, was habe ich alles falsch gemacht? Was hätte ich richtig machen müssen? Was muss ich noch tun? Es hilft zu sagen, Gott, du kannst tun. Und du bist gut. Und du hilfst mir heraus. Und du hörst mir zu. Und du hast Zeit. Und du hast sogar Kraft einzuschreiten. Frage an uns heute Morgen, sind wir noch fasziniert von dem, was Gott getan hat? Sind wir noch fasziniert davon, was in der Bibel steht, von all diesen Dingen, wo Gott eingeschritten ist in ganz schwierigen Lebenslagen, von den Sachen, die wir vielleicht kennen? Bei uns in der Gemeinde war am letzten Sonntag Open Doors da, wo manche vielleicht auch von euch mal gelesen haben über verfolgte Christen, was Gott auch heute noch an Wundern tut, wo man sagt, wow, fasziniert es uns noch? Wir hatten neulich bei uns im Gottesdienst die Frage, hören wir das nur? Oder reicht es auch unser Herz oder hören wir es nur und es lässt unser Herz kalt? Aber das aufzunehmen und zu sagen, stimmt. Wow. Du Gott, du bist es echt. Du hast es drauf. Ich habe es für mich so gemacht, dass ich mir ein kleines Gebets- und Lobpreisbüchli sozusagen angelegt habe, wo man immer wieder reinschreibt oder wo ich immer wieder reinschreibe Sachen, die mir passiert sind, Gebetsanliegen und dann immer mal wieder auch schauen, immer mal wieder drin blättern, ah stimmt, das ist passiert oder ah stimmt, da hatte ich mal da gebetet und dann ist das und das passiert, weil ich bin auch ganz schlecht da drin. Ich bin ganz schlecht da drin, mir immer wieder Gott vor Augen zu führen. Ich habe manchmal alles möglich vor Augen, aber nicht Gott. Und so eine Sachen helfen auch zu sagen, ist ja krass, der hat in meinem Leben auch schon mal gewirkt. Hat ja bei mir auch schon was gemacht. Es verändert unseren Blick, dass wir sagen, ich gucke darauf. Um es mal mit einem ganz tollen Liedwort zu sagen, denkst du daran, was der Allmächtige kann? David streckt sich aus nach Gott und David zeigt ihm auch seine Hände und sagt, meine Hände sind leer, ich habe nichts vorzuweisen. Aber Gott, ich bitte dich, dass du meine Hände füllst. Gott, ich bitte dich, dass du mein Leben neu füllst. Ich bin wie ausgetrocknetes Land. Ich möchte eigentlich fast schon aufgeben, aber fülle du mich neu mit deiner Kraft, mit deiner Gegenwart, dass ich das wieder spüre. Du bist wirklich da. Lass mich am Morgen hören deine Gnade, denn ich vertraue auf dich. Tu mir kund den Weg, den ich gehen soll, denn zu dir erhebe ich meine Seele. Rette mich, Herr, von meinen Feinden. Zu dir nehme ich meine Zuflucht. Ich mache auch uns immer wieder Mut, das morgens zu machen. Weil auch darin bin ich sehr schlecht. Wenn ich das mal sehe, ich bin nur Pastor von Beruf und denkt ihr, der Kerl, das sollte der schon tun, ne? Ich gehe morgens manchmal in mein Büro und dann mache ich einen Laptop an und dann checke ich meine Mails und dann gucke ich nochmal schnell die Football-Ergebnisse von gestern nach und das und jenes. Und schon ist Mittag. Anstatt zu sagen, denke daran, was der Allmächtige kann. Setz dich doch erstmal kurz hin und sag, wow, Gott, du bist ja auch da. Du bist ja auch heute da. Du begleitest mich ja heute auch. Zu sagen, du bist doch der, der das Leben wertvoll macht und nicht ich durch meine gute oder schlechte Arbeit. Du bist doch der, der mir die ganzen Gedanken und Ideen überhaupt gibt. Du bist doch der, der eigentlich alles geschaffen hat, der uns geschaffen hat mit all unseren Gaben und Fähigkeiten. Egal wie viel Fortbildung wir schon gemacht haben, aber es ist doch nicht an uns, alles nur allein zu sagen. Ich habe mich doll angestrengt, deswegen ist meins zu sagen, Gott, du hast es mir geschenkt. Es kommt von dir. Du bist der. Umkehr. Refokussierung, Ausrichtung, am besten schon am Morgen, damit wir uns vielleicht manchmal in dem Tag nicht so abquälen und abmühen, sondern wirklich sagen, du bist mit da und du wirst mich auch durch diesen Tag führen und du gibst mir Kraft und du gibst mir Ideen und du gibst mir Gedanken und selbst die Sachen, die nicht laufen, die Sachen, die völlig schief gehen, die Sachen, die so schwer und herausfordernd sind, du bist heute auch mit da und du sagst, ich trage das mit dir mit, du bist nicht allein in dieser Situation. Ich glaube, das kann uns davor bewahren, bei allen Schwierigkeiten und allem, was wir hören, darin zu versinken und nur das Schlechte zu sehen, sondern zu sagen, nee, blick wieder mal auf dich. Ja, die Dinge sind herausfordernd, aber nein, ich bin nicht allein. Ich habe Gott an meiner Seite, der mir beisteht und mir immer wieder Kraft gibt. Er ist an meiner Seite. Vor wem oder vor was sollte mir grauen? Und an dieser Stelle, das ist so spannend, an dieser Stelle wandelt sich dann auch im Psalm Davids Fokus. Da wandelt sich auch Davids Stimmung von diesem Erschöpften und Bedrängten, der nicht mehr weiter kann, hin zu jemandem, der auf einmal Mut fasst und Hoffnung vor Augen hat und der sagt, es geht ja weiter. Weil er Gott vor Augen hat, sagt er, boah, stimmt, es geht weiter, es hört nicht auf. Und er bittet ihn um Leitung, ich habe mal das Wortspiel Begleitung. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott, dein guter Geist, leite mich in ebenes Land. Mein Konfirmationsspruch habe ich mir ausgesucht bei der Konfirmation, weil ich gesagt habe, Gott, das will ich irgendwie lernen in meinem Leben. Dass du mich immer lehrst und leitest und mir immer wieder vor Augen führst, dass ich nicht einer werde, der sagt, ich habe das ja schon, ich weiß das schon alles, sondern sage, nee, stimmt, du musst mich immer wieder neu lehren und auch leiten. Um deines Namens willen, Herr, belebe mich. In deiner Gerechtigkeit führe meine Seele aus der Not. Zeig du mir, was jetzt dran ist. Ich habe tausend Gedanken, was dran ist, aber zeig du mir doch mal, was jetzt dran ist. Und bring es mir auch bei, unterrichte mich, lehre mich, dass ich anschauen kann, wie ein Lehrer bei seinem Schüler oder wie ein Vater seinem Sohn, seiner Tochter zeigt, so und so machen wir die Dinge oder so und so passiert das oder so und so ist einfach der Zuspruch, ich bin da, du bist nicht allein. Ich möchte nicht einfach machen, was mir gefällt, Gott, ich will neu lernen zu tun, was dir gefällt. Denn du bist mein Gott. Das heißt, ich habe eine persönliche Beziehung zu dir. Das ist hier nichts Zwangsverpflichtendes, sondern ich habe mich dafür entschieden, mit dir unterwegs zu sein. Und deswegen nehme ich dich ernst. Und dein guter Geist soll mich leiten, dein Heiliger Geist, deine Auferstehungskraft, die auch in mir ist. Du bist mein Lebensatem. Das Wort für Geist, Ruach, heißt auch Atem. Du bist mein Lebensatem, Gott. Und das Bild dieser Ebene, dieses Ebenenlands, Mischor, verwendet David hier, beschreibt er eine Ebene des Armon-Flusses, wo er sagt, da ist eine karge Landschaft, aber dann kommt ein Fluss in diese Landschaft rein und versorgt diese Landschaft mit allem, was notwendig ist. Sie auch sagen, Gott, dein Geist möge in unser Leben mal wieder reinkommen, wie so ein Fluss, der die Wüste bewässert, dass wieder was wachsen kann, dass wieder was aufblüht. Und auch an so einem Fluss kann man sich lang orientieren, zu sagen, Mensch, stimmt, gib mir Orientierung in meinem Leben, gerade an diesen Punkten, wo ich gerade stehe, gerade diese Fragen, die ich jetzt habe, für nächste Woche oder für die nächsten Monate oder für die nächsten Jahre, gib mir Leitung und Orientierung. Und Ebene bedeutet auch, es sind keine unübersehbaren Hindernisse da. Man kann weit schauen, man kann weit sehen, man kann sehen, was kommt. Ebene steht nicht dafür da, es gibt keine Probleme. Ebene heißt nicht, Gott führt mich, alles easy peasy. Brauche ich euch nicht erzählen, manche von euch sind viel älter als ich, ihr wisst das schon. Dass selbst wenn man Gott geht, man ordentlich Gegenwind kriegt. Aber es bedeutet zu sagen, ich kann Hindernisse erkennen, ich kann Hindernisse sehen. Ja, ich sehe, da kommt was auf mich zu. Aber ich weiß, hey, da ist einer, der meine Hand hält. Da ist einer, der mit mir geht, durch dieses Land hindurch. Gottes Leitung durch die Kraft von Gottes Geist. Es gibt uns den Mut, weit zu schauen. Sowohl persönlich als auch als Gemeinden zu sagen, wir wollen weitergucken, wir wollen Eindrücke und Einblicke bekommen in das, Gott, was du machst und was du mit uns vorhast. Und immer wieder auch mit diesem Unterwegssein, ich habe hier schon mal so in Voraussicht auf Weihnachten ein Bild, Gott mit uns, Emmanuel, zu sagen, du bist der Gott, der mit uns ist. Du bist der Gott, der mit uns geht und der nicht weggeht. Der da ist, ob es gerade rund läuft oder gar nicht läuft. Du bist da, du nimmst uns an der Hand und hilfst uns. Glauben wir das, dass wir sagen, Gott, du wirst es gut machen? Glauben wir das? Wir sagen es oft, wir lesen es oft, aber glauben wir das? Das ist echt eine Herausforderung. Ich merke das für mich immer wieder. Ich war jetzt in der letzten Woche auf Langeoog. Da ist immer einmal im Jahr Pastorentagung von der FEG. Und da haben wir ein ganz, ganz tolles Lied gesungen, das auch mir wieder Mut gemacht hat. Ich springe nochmal ein Bild zurück und das ging da darum. Bei einem Gott, der das Meer teilt, da ist immer ein Weg. Da ist immer noch Hoffnung, wenn es scheinbar nicht weitergeht. Ein Gott, der das Meer teilt, kommt nicht zu spät. Da ist immer noch Hoffnung, mein Gott bahnt immer einen Weg, bahnt immer einen Weg. Und das ist das, was ich uns wünsche, dass wir das immer vor Augen haben. Und wenn ihr vielleicht manchmal sagt, wie sollen wir das uns vor Augen führen? Wie sollen wir das sehen? Ich kann im Moment in meinem Leben gar nicht so klar sehen, dass wir miteinander uns ermutigen zu sagen, lasst uns auch immer wieder auf Jesus schauen. Lasst uns immer wieder auf Jesus gucken, weil warum? In ihm wird all das menschlich personifiziert, sichtbar, was David hier betet, dass er sagt, da ist ein Mensch, der Gottes Treue und Gottes Ja zu den Menschen verkörpert. Da ist Jesus, der für die Gerechtigkeit steht, der die Menschen behandelt, liebevoll und wertschätzend, der auch die Sachen ansagt, die falsch sind, der aber auch einen Ausweg zeigt. Da ist einer, der Kraft gibt und ermutigt, da ist sogar einer, der die ganzen Lasten trägt, die Schuld der ganzen Welt auf sich nimmt und alles, wirklich alles, was zwischen Gott und uns steht, aus dem Weg räumt, dass da eine Ebene ist, ein weites Land, dass wir zu Gott hingehen können. Der von sich sagt, er sei ein Licht, was uns auch an den dunkelsten Orten leitet, der zu uns sagt, ich bin das lebendige Wasser, ich bin dieser Lebensfluss, an dem du langgehen kannst. Die Beziehung zu Jesus Christus wie am lebendigen Fluss langgehen, in Verbindung mit ihm bleiben und zu sagen, ich bin nicht allein. Und einer, der sagt, ich bin der gute Hirte und ich werde dich führen. Ich werde dich führen auf weite Ebene, ich werde dich führen auf grüne Wiesen, ich werde dich auch führen dann, wenn es durchs Tal des Todesschattens geht. Ich bin mit dabei und du bist nicht allein. Egal, was die Nachrichten sagen, egal, was dein Bauchgefühl sagt, egal auch manchmal, was dein Kopf sagt. Dieser Gott sagt, ich bin lebendig und ich bin mit dabei und ich leite dich. Und ich bin sogar der euch errettet aus der Hand aller eurer Feinde. Und im Blick auf Jesus Christus, den Sohn Gottes, in dem diese Erfüllung liegt, in dem wünsche ich uns, dass wir unseren Weg weitergehen. Da, wo es gerade ist. Wenn es uns super geht und gut geht, dann lasst uns jubeln und danken und sagen, Gott, du bist herrlich und gut, dass du uns so reichlich segnest. Und wenn es uns gerade nicht so gut geht, dann lasst uns klagen, aber lasst uns sagen, hey, du bist ein Gott, der nicht zu spät kommt. Und du bahnst immer einen Weg. Du bist bei uns alle Tage. Und du verlässt uns nicht. Das wollen wir neu lernen. Das wollen wir neu verinnerlichen. Das wollen wir neu leben. Amen. Ich bete. Herr Jesus, wir bitten dich ganz neu heute Morgen. Öffne uns die Augen, dass wir uns auf dich konzentrieren. Dreh uns um. Weg von den Problemen, weg von den Schwierigkeiten, weg von uns selber manchmal, auf dich hin. Lass uns ganz neu sehen, du bist echt dieser mächtige Gott, der liebevoll und wertschätzend ist, der uns aber auch klar den Weg zeigen kann, der uns auch machtvoll retten kann aus aller Situation heraus. Herr, wir wollen dir alles hinlegen, was uns bewegt. Wir wollen dir alles hinlegen, was uns beschäftigt und wir wollen neu lernen, deine Hand zu greifen und zu sagen, Herr, leite du uns. Führe du uns den Weg, den wir gehen sollen. Ich bitte dich für jeden von uns, ich bitte dich für unsere Gemeinde, dass du uns ganz neu deinen Heiligen Geist gibst und diese Hoffnungs- und Ewigkeitsperspektive, die wir in diesen Zeiten gerade brauchen. Danke, Jesus, dass du alles vollbracht hast. Füll du uns mit deinem Geist. dass wir mit dir gehen und dass du geehrt wirst in unserem Leben. Amen. Lasst uns noch eine Zeit des Gebets haben. Ich lade euch ein, wer möchte, auch laut zu beten, und dann werden wir auch das Gebet mit dem Vater unser abschließen. Du siehst jeden Einzelnen von uns und du siehst alle Gebete, die unser Herz bewegen. Alles können wir vor dich hinlegen, denn du bist unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Herr segne uns und er behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht freundlich leuchten über uns und er sei uns gnädig. Und der Herr wende uns sein Angesicht lächelnd zu und er gebe uns seinen Schalom, seinen Frieden. In Jesu Namen. Amen. Und wir singen jetzt noch ein Segenslied.